Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge, dem monatlichen Podcast von Lübeck hoch 3. Hinter Lübeck hoch 3 stehen die drei Lübecker Hochschulen, Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck. Und hier im Podcast sprechen wir in jeder Folge mit drei ExpertInnen dieser drei Hochschulen. Mein Name ist Nicole Werner und heute spreche ich mit meinen Gästen über ein Thema, mit dem sich ja jeder und jede von Ihnen schon einmal eigene Erfahrung gemacht hat. Wir sprechen über Stress. Meine Gäste heute, das sind Professor Dr. Corinna Pfeiffer. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie am Institut für Psychologie der Universität zu Lübeck. An der Schnittstelle zwischen Arbeits- und Organisationspsychologie, Psychobiologie und Gesundheitspsychologie beschäftigt sie sich in ihrer Forschung vor allem mit Themen wie Flow-Erleben, Stressmanagement und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Professor Dr. Roland Krahl leitet den Studiengang Maschinenbau an der Technischen Hochschule Lübeck und ist Professor für Modellierung und Simulation in der Konstruktionstechnik. Er war viele Jahre als Berechnungsingenieur in der Industrie tätig und vor allem mit der Entwicklung von Kunststoff- und Elastomerbauteilen befasst. Und Christian von Streit, er ist Diplompsychologe und leitet an der Musikhochschule Lübeck das Studiensekretariat. Dort berät er Studierende nicht nur im Hinblick auf ihr Studium, sondern ist auch der erste Ansprechpartner in Krisensituationen. Herzlich willkommen. Ja, wir sprechen über Stress, aber was genau ist eigentlich Stress? Um mal eine Definition aus der Psychologie heranzuziehen, Stress, das ist eine als unangenehm wahrgenommene Situation, in der wir das Gefühl haben, dass unsere Ressourcen nicht ausreichen, um die an uns gestellten Anforderungen zu bewältigen. Stress ist also etwas sehr Subjektives. Deswegen meine Eingangsfrage an meine Gäste, was hat euch eigentlich zuletzt so richtig gestresst? Corinna, mögen Sie vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Zuletzt gestresst hat mich, oder sagen wir besser, es stresst mich gerade diese Woche, dass ich noch sehr viel zu tun habe, sehr viel auf dem Zettel habe, bis ich dann Ende der Woche auf eine Konferenz fahre und danach folgt auch noch ein Urlaub. Insofern bin ich eine Weile weg und vorher muss noch ziemlich viel passieren.
Also Arbeitsdruck, Arbeitsbelastung.
Ja. Genau.
Christian, wie ist das bei dir?
Auf der Ebene dahinter genau das Gleiche, wenn zu viel zu tun ist für zu wenig Zeit, die vor einem liegt. Und das kann sozusagen objektiv so sein, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, all die Sachen noch zu bewältigen. Es kann aber auch so sein, dass es subjektiv empfunden ist. Und das stresst mich dann, wenn ich einfach nicht weiß, wie ich das alles noch hinbekommen soll bis zum Zeitpunkt X.
Hm. Roland, zu viel Arbeit für zu wenig Zeit. Kennen Sie das auch?
Klar, solche Phasen gibt's immer. Und wenn man dann mit Termindruck noch auf Zulieferung von Kollegen warten muss und quasi um die Deadline dann zu halten, darauf angewiesen ist, dass durch irgendeine Engpassstelle die Studienordnung oder andere Sachen durchkommen, dann kann das schon stressig werden, vor allen Dingen, weil man manchmal das Gefühl hat, man kann es gar nicht mehr beeinflussen. Ist aber dafür verantwortlich, dass die Termine gehalten werden.
So, wir haben jetzt schon gehört, Arbeit, Zeitdruck, das sind große Stressoren. Das deckt sich tatsächlich auch mit der Studie einer großen deutschen Krankenkasse von 2021, die gefragt hat, 1000 Erwachsene, was sorgt eigentlich für Stress? Und tatsächlich als Hauptgrund Schule, Studium, Beruf. Gefolgt von zu hohen Ansprüchen an sich selbst. Das fand ich auch ganz interessant. Das kennt vielleicht auch jede und jede von Ihnen. Frau Pfeiffer, ich frage Sie jetzt noch... Entschuldigung. Corinna, ich frage Sie jetzt noch mal... Schneidest du das bitte raus?
Ja,
Corinna, ich frage dich jetzt noch mal. Zu hohe Ansprüche an sich selbst. Du bist ja quasi... unsere Expertin für das Thema Stressmanagement. Du forschst da sehr aktiv zu. Was sind so die Ergebnisse aus deinen Forschungen? Und vor allen Dingen, das ist vielleicht auch interessant, wie erforscht man Stress eigentlich unter wissenschaftlichen Bedingungen?
Wie erforscht man Stress? Also, das kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann es entweder im Feld tun, indem man Menschen befragt, zum Beispiel Studierende befragt oder Beschäftigte befragt in Unternehmen, was sie eigentlich stresst und wie gestresst sie sind, also subjektiv per Fragebogen. Dann kann man das außerdem auch im Labor tun. Denn im Feld, ich sag mal, sind zwar authentische Bedingungen dann, aber gleichermaßen gibt es ganz viele Störfaktoren, die man nicht unbedingt sehen kann, nicht alle messen kann. Man kann versuchen, so viel wie möglich zu kontrollieren, aber am Ende bleibt doch noch ziemlich viel Rauschen übrig. Und deswegen laden wir auch ProbandInnen in unser Labor ein. Und was man da zum Beispiel machen kann, dass man einen Stresstest mit den Menschen macht. Beispielsweise gibt es den sogenannten Trier Social Stress Test. Und im Trier Social Stress Test wird ein Jobinterview gemacht mit den ProbandInnen. Die sollen sich hinstellen. Erstmal dürfen sie sich kurz überlegen. Sie sollen sich bewerben für einen Beruf, den sie sich auch tatsächlich vorstellen können, in der Zukunft auszuüben. Und danach kommen eine Jury rein, zwei Personen, die dann das Auswahlgremium darstellen. Und dann gibt es zuerst mal eine kurze Vorstellung. Die Person soll erzählen, weshalb sie sich besonders für diesen Job eignet. Und ja, so das, was besonders stressig sein soll an der Situation, ist, dass die Jury keinerlei Feedback gibt. Das heißt, sie sitzt einfach nur da, guckt, nickt aber nicht zustimmend oder lächelt, sondern macht einfach sich Notizen, guckt wieder ganz neutral und das Ganze für einige Minuten. Und wenn aber die Zeit noch nicht um ist, dann sagt die Jury, Sie haben noch Zeit, fahren Sie fort. Also ist schon durchaus, kann man sich, glaube ich, ganz bildlich vorstellen, eine stressige Situation. Und danach folgt noch eine Matheaufgabe. Die Person soll dann rückwärts zählen von, ich glaube, ungefähr 1032 in 17er Schritten rückwärts. Und immer wenn die Person einen Fehler macht, heißt es Stopp von vorn, war falsch von vorn. Und das dann auch nochmal für ein paar Minuten. Und dann kann man sowas wie die Stressreaktion einerseits subjektiv wieder per Fragebogen messen, aber auch per Stresshormon, Cortisol oder Herzrate, Herzratenvariabilität. Das sind dann physiologische Maße, mit denen man nochmal versucht, auf eine etwas objektivere Art den Stress zu beziffern. Und dann folgen verschiedenste Tests, wie schnell erholen sich Menschen, inwieweit ist das abhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, wie die Stressreaktion ist oder auch wie werden danach bestimmte Aufgaben bearbeitet, wie gut oder schlecht, wie wirkt sich das auf Leistung aus. Also da kann man dann beliebig, wenn man die Leute gestresst hat, beliebige Tests anschließen.
Da bricht mir schon vom Zuhören der kalte Schweiß aus. Bewerbungsgespräch und Matheaufgabe, das sind definitiv auch Stressoren für mich, würde ich sagen. Und was gibt es ansonsten noch für Stressoren, die tatsächlich auf viele Menschen ähnliche Auswirkungen haben?
Also Stressoren gibt es einige. Es gibt ein Stressmodell von McGrath, auch schon einige Jahre alt, aber nach wie vor sehr bewährt. Das unterteilt Stressoren in drei Bereiche, nämlich die eigene Person, die Aufgabe und die anderen, also aus der Umwelt. Wir haben eben schon gehört, wenn man es auch so von anderen abhängt, dass man auf andere warten muss, bis man weiterarbeiten kann. Das ist so eine Form von sozialem Stress oder auch Konflikte, Mobbing, typische soziale Stressoren. In der Aufgabe liegen natürlich auch viele Stressoren, wenn einfach die Aufgabe zu groß ist oder zu schwer ist, also Aufgaben Quantität und Qualität ist da so ein typischer Begriff dafür. Oder auch Lärm kann so ein Stressor aus der Umgebung sein. Und dann natürlich auch in mir selber. Sie haben eben schon ganz zu Beginn das Stichwort gebracht, dass ich mir einfach auch zu viele Gedanken mache, mir selber zu viel Stress mache, Perfektionismus, das sind so Dinge, Stressoren so in der eigenen Person, die Stress auch verstärken können.
Christian, du bist ja sozusagen an der Front tätig mit den Studierenden. Wenn du das jetzt so hörst, kommt dir da einiges bekannt vor? Sagst du, ja, das erlebe ich auch immer wieder bei Studierenden, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen? Oder was stresst die Studierenden hier an der Musikhochschule eigentlich besonders?
Die Musikhochschule hat Studentinnen und Studenten, die sich ja dadurch hervortun, dass sie ganz große Experten in einem bestimmten Bereich sind. Also die Bewerberinnen und Bewerber, die das schaffen, hier hereinzukommen und dann hier einen Studienplatz bekommen, sind einfach schon mal handverlesen. Und bis sie dahin gekommen sind, dass sie sich überhaupt bewerben wollen, denken, sie können diese Hürde nehmen, haben sie ja auch nicht nur zwei, drei Monate nachgedacht, sondern teilweise 10, 15 Jahre schon ihr Instrument gespielt. Das heißt, das sind Expertinnen, Experten auf ihrem Gebiet, die neben der Expertise, technisch-künstlerisch, auch einen ganz hohen Erfahrungsschatz an Umgang mit Stress haben, weil viele, die hier studieren wollen, schon vorher Jugendmusiziert gemacht haben, schon in Schulorchestern gespielt haben, irgendwelche Bühnenerfahrungen haben, ganz egal mit welchem Genre von Musik, das sind ja keine Laien. Und insofern haben die auch ein hohes Erfahrungswissen über ihre eigene Belastbarkeit. Was dennoch auffällt, ist, dass die Studentinnen und Studenten, die ich im Laufe meiner Tätigkeit hier an der Musikhochschule beraten habe, mehr mit den äußeren Stressoren Stress bekommen. Also es ist weniger das Zutrauen in die eigene Person oder in die eigene Fähigkeit, als verstärkt diese Punkt genau abzuliefern, wenn es keine künstlerischen Leistungen sind, die gefordert sind, sondern Klausurleistungen. Ich sage jetzt, bei uns geht es nicht so sehr um Mathe, aber Musikwissenschaft, Musiktheorie, Gehörbildung, all diese Sachen, das sind so die Sachen, wo die Kombination aus dem Wunsch, perfekt zu sein, gerade um diese hohe künstlerische Perfektion, die sie haben, nicht durch eine schlechte Musiktheorie, eine schlechte Musikwissenschaftsnote irgendwie in den Keller zu ziehen, da ist ein sehr, sehr hoher Druck dabei. Und dann auch ganz viel Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Studium und dem Rest Privatleben. Viel mehr Studentinnen und Studenten müssen Geld verdienen. Ist einfach so, BAföG reicht vorne und hinten nicht. Wohnsituation ist angespannt. Stress in der WG, Stress in der Partnerschaft. Das sind all Dinge, die nach meinem Erleben in der letzten Zeit häufiger zu Stress führen, weil da die Resilienzfähigkeit abgenommen hat. Und ich glaube, also das ist auch das, was wir so in dem Austausch mit den anderen Studienberatungszentren von anderen Hochschulen so glauben, erkennen zu können, ist, dass nicht die Stressoren schlimmer geworden sind, sondern die Resilienz abgenommen hat. Also das Vertrauen in die eigene Person, damit umgehen zu können. Also weit weg von Flow, sondern wirklich mehr Zweifel an der eigenen Fähigkeit, die Dinge zu bewältigen.
Ja, Resilienz nochmal ein wichtiges Stichwort auch in der Stressbewältigung oder im Umgang mit Stress. Roland, du hast ja auch mit Studierenden zu tun in der Lehre. Wie beurteilst du das? Also die Studierenden, mit denen du zu tun hast, deinem Empfinden nach, was stresst die? Sind die gestresster als noch vor 10 Jahren? Wie schätzt du es ein?
Ob Stressniveau inzwischen anders ist, ich glaube, die objektive Belastung innerhalb der Hochschule hat sich nicht wirklich erhöht. Aber natürlich ist es ein Stressfaktor, wenn wir haben relativ viel Klausuren und dann auf den Punkt die Leistung abgerufen werden muss. Das private Umfeld spielt mit rein. Ich mache auch die Beobachtung, dass sehr viel mehr Studierende, als es noch vor 20 Jahren der Fall war, erheblich nebenbei arbeiten müssen, um sich eine Wohnung leisten zu können und so weiter. Das führt natürlich auch zu entsprechenden Belastungen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich auf der Hobbyseite ein bisschen was verschoben hat. Als Freizeitgestaltung dann immer mehr die sozialen Medien herhalten müssen. Ob das die entspannende Wirkung hat, wie eine Runde schwimmen gehen oder mit den Freunden mit dem Rad durch die Gegend zu fahren, ist dann auch die Frage.
Auch noch zwei ganz wichtige Punkte, also finanzielle Sorgen, absoluter Stressfaktor, denke ich auch. Und die sozialen Medien, der Druck, sich dann auch zu vergleichen mit anderen, auch immer erreichbar zu sein, vielleicht auch immer antworten zu müssen. Aber du hast ja in deinem Job nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Maschinen zu tun. Und tatsächlich können ja auch Maschinen so etwas wie Stress haben. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Ja, es ist ja so, dass der Begriff Stress eigentlich erstmal aus dem englischen Wort für Spannung kommt. Spannungen, platt gesagt, sind Kräfte geteilt durch die Fläche, wenn man es von der Maschinenbauseite betrachtet. Das heißt, es gibt eine objektive Belastung, die dann auf eine Fläche verteilt wird. Gut, jede Person reagiert anders, jedes Material reagiert auch anders. Bei den Werkstoffen angefangen von einfachen Baustellen bis hochfeste Stähle gibt es ganz unterschiedliche Spannungsniveaus, die auch ertragen werden können. Also auch da kommt so eine individuelle Komponente hinein. Und genauso wie es beim Menschen ist, eine stressige Situation steckt man relativ gut weg. Wenn man immer wieder in diesen hohen Belastungsphasen ist, da gibt es auch bei Maschinen so etwas wie Ermüdung, Dauerbruch, dass sich dann über Rissausbreitung die Maschine quasi selbst zerstört durch die Belastung.
Das erinnert mich jetzt spontan an Burnout beim Menschen, irgendwie Dauerbelastung und Selbstzerstörung. Ja, spannend, dass es doch so viele Parallelen auch zwischen Mensch und Maschine gibt. Corinna, du hattest schon gesagt, sowas wie Herzrasen können Symptome sein auf Stress. Wie ist das bei Maschinen? Was ist so ein Symptom bei der Maschine, wenn sie unter Spannung gerät, unter Druck steht?
Also im Extremfall kann es natürlich direkt zum Bruch kommen. Aber durch dauernde hohe Belastung bauen sich Schäden auf, die dann sich entweder als Lagerschäden äußern oder durch Überlastung, das Wellenbrechen und ähnliche Geschichten. Also ein echtes Bauteilversagen. Im Rahmen dessen, was wirtschaftlich sinnvoll ist, hat man natürlich bei Maschinen die Möglichkeit, Komponenten zu tauschen. Das unterscheidet die Maschine natürlich grundsätzlich vom Menschen.
Das geht da nicht ganz so leicht, ja.
Es gibt Forschung, dass man versucht, Maschinen auch in Grenzen mit einer Selbstheilung auszustatten. Ist natürlich nur in Grenzen möglich, wo es so ein bisschen funktioniert, ist im Elastomerbereich, dass Reifen bei Fahrzeugen, die lange nicht bewegt werden, vielleicht kennt der eine oder andere vom Fahrrad, ein Fahrrad lange gestanden hat, hält der Schlauch relativ schlecht die Luft. Wenn man dann wieder ein Weilchen gefahren ist, stellt man fest, ups, der Schlauch hält plötzlich doch deutlich wieder besser die Luft. Dass dann dadurch, dass das Material belastet wird durch die Weichearbeit, das wieder in einen etwas günstigeren Zustand kommt. Aber das ist eigentlich für Maschinen oder die Technik nach wie vor eher die Ausnahme.
Ja, wie ist es bei Menschen? Selbstheilung oder Stichwort auch Regeneration, Stress vorbeugen vielleicht auch? Corinna, was kannst du da empfehlen? Was gibt's für Möglichkeiten?
Wenn ich darf, würde ich auf einen anderen Punkt nochmal kurz eingehen. Was ich nämlich ganz spannend fand, ist wirklich auch der Begriff Stress in der Materialkunde, weil da kommt er ja ursprünglich sogar her. Also in der Psychologie verwenden wir ihn, aber er wurde erstmalig, als er eingeführt wurde von Hans Selye, dem Vater der Stressforschung, auch genau aus der Werkstoffkunde ja entliehen. Und wir verwenden in der Psychologie ganz häufig auch so Analogien, dass da zum Beispiel ein Blech auf so zwei Stühlen liegt zum Beispiel, es wälzt sich durch und wir sagen, naja, wenn das Blech eben möglichst resilient ist, dann biegt es sich weniger durch und wenn es eben auf Dauer beansprucht wird, dann bricht es halt auch mal irgendwann. Also das ist sogar ein Bild, was ich in meiner Vorlesung regelmäßig verwende. Insofern toll, dass wir hier so zusammenfinden aus den verschiedenen Bereichen. Zum Begriff Resilienz. Ja, natürlich, da kann man einiges tun, um resilienter zu werden. Erstmal haben wir auch schon aus der Materialkunde gehört, da kann man was austauschen. Das können wir als Menschen nicht. Wir sollten ziemlich pfleglich mit uns umgehen, damit wir möglichst resilient bleiben und werden. Und dazu zählen natürlich auch regelmäßige Erholungsphasen. Also wenn wir Zeitdruck haben, wie jetzt in dieser Woche, so kurz vor Konferenz, Wochenends oder Urlaub viel noch erledigen, dann geht das mal für eine Zeit lang, einen Sprint hinzulegen und vielleicht notfalls auch mal eine Nachtschicht zu machen, um mit dem Pensum klarzukommen. Nur dann müssen wir uns auch wieder erholen. Kurzfristig kann Stress uns durchaus anregen, auch zur Höchstleistung verhelfen, auch mal eine Nacht dann durchpowern und danach ist es ein gutes Ergebnis. Aber gleichzeitig, wenn das eben auf Dauer so ist, dann würden wir ermüden oder auch in chronischen Stress oder Burnout dann irgendwann verfallen. Deswegen Erholung, Urlaub, aber auch nicht nur auf den Urlaub warten, sondern Pausen machen den Tag über, am Wochenende, Feierabend, sich da schöne Freizeitaktivitäten auch suchen, die einen Ausgleich verschaffen zu dem, was man eben täglich im Job braucht. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele Techniken, die man anwenden kann, Stressmanagement-Techniken, Spannungstechniken. Vielen ist zum Beispiel Yoga ein Begriff oder Meditation oder auch sowas wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder auch einfach Atemtechniken. Ich bin ein Riesenfan von Atemtechniken, weil sie auch immer dann funktionieren, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Bei einer Meditation, da soll man sich auf den Atem konzentrieren und ansonsten nichts anderes denken, aber an nichts anderes zu denken, wenn man total im Stress ist, ist halt manchmal auch echt schwer. Und das nutze ich auch selber. Also wenn was wirklich so stressig ist, dass ich meine Gedanken nicht wegschieben kann in der Meditation, dann atme ich einfach länger aus als ein. 6 Sekunden sagt man ungefähr, einatmen und auch wieder ausatmen, ein bisschen länger ausatmen. Und das für ein paar Minuten, das steigert schon ganz erheblich unsere parasympathische Aktivierung. Das ist ein Gegenspieler zur sympathischen Aktivierung, bringt auch so die Herzrate wieder in gute Bahnen, so dass man wieder runterkommt vom Stress. Und wenn man das regelmäßig tut, dann kann man auch seine sogenannte habituelle parasympathische Aktivierung erhöhen. Und das hilft uns dabei, auch in akuten Stresssituationen, wenn sie irgendwann mal kommen, schneller wieder so ins Gleichgewicht zu kommen.
Ich glaube, jetzt müssen wir für die Laien doch auch noch mal ein bisschen was erklären. Parasympathisch hatten Sie, hattest du jetzt gesagt, was genau, vielleicht kannst du da noch mal, dass man sich das besser vorstellen kann, von was sprechen wir da?
Ja, gerne. Also es gibt das autonome Nervensystem, das reagiert auf Stress. Und da gibt es die sympathische Aktivierung, das ist, wenn unser Herz schneller schlägt oder auch unsere Hände so ein bisschen schwitzig werden. Also die Hautleitfähigkeit erhöht sich dann auch, das kann man dann auch messen. Genau, also das passiert, wenn wir zum Beispiel auf einen hohen Berg klettern sollen und denken, oh je, steile Wand, wie soll ich das nur schaffen? Dann werden die Hände vielleicht ein bisschen schwitzig, das Herz beginnt schneller zu schlagen. Oder auch wenn wir uns auf eine Prüfung vorbereiten, in der Prüfung sitzen und denken, die Fragen sind viel zu schwer, dann schlägt auch unser Herz schneller und dann ist der Sympathikus aktiv, wir sind sympathisch aktiviert. Und parasympathische Aktivierung ist so ein Stück weit der Gegenspieler. Wenn wir die Herzrate geht runter, wenn wir hohe parasympathische Aktivierung haben, wir sind einfach insgesamt entspannter. Und das heißt, wenn wir eine hohe sympathische Aktivierung haben und im Stress sind, dann hilft uns als Gegenmaßnahme die parasympathische Aktivierung zu erhöhen. Vielleicht kommen wir später noch dazu, dass es nicht immer ganz so einfach ist und man kann sogar gleichzeitig sympathisch und auch parasympathisch aktiviert sein. Das ist dann so eine Art entspannte Wachheit, die ganz hilfreich ist, in Stresssituationen gut klarzukommen, nämlich gleichzeitig fokussiert zu sein, aber auch eben in Balance mit sich. Und dann sprechen wir von Flow erleben und dazu vielleicht später noch mehr.
Unbedingt.
Wenn ihr Lust habt.
Kurz würde ich aber gerne noch bei dem eher negativen Stress bleiben. Christian, ich habe mir so gedacht, in der Musik, wo es diese vielen Wettbewerbe gibt, wo es immer Leistungsdruck gibt, wo man sich immer mit anderen messen muss, um bestehen zu können. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Studierende, die damit weniger gut umgehen können und es vielleicht auch dann nicht schaffen und irgendwie unter dem Druck zusammenbrechen. Ist das so? Also hast du mit denen auch zu tun? Und was kann man da empfehlen? Ist es manchmal vielleicht auch sinnvoll zu sagen, dann doch nochmal die Berufswahl, die Studienwahl überdenken? Oder gibt es gute Maßnahmen, um mit dieser Form von Stress umzugehen?
Viele Fragen auf einmal.
Ja.
Es gibt Situationen, in denen ich mit StudentInnen über die Lebensplanung nachdenke. Wenn sich herausstellt in dem Gespräch, dass dass die Studentin immer wieder an den Punkt kommt, wo sie denkt, sie schafft das nicht. Also sie scheitert an ihren eigenen Ansprüchen und oder an den Ansprüchen, die von außen herangetragen und in Prüfungssituationen abgefordert werden. Dann ist es gut, darüber nachzudenken, ob die Berufswahl die richtige ist. Das kann ja auch bei Studentinnen und Studenten sein, die sehr erfolgreich absolviert haben, die dann sagen, ja, das war ein tolles Studium, ich habe wahnsinnig viel gelernt und jetzt mache ich eine Ausbildung zur Krankengymnastin. Das gibt es. Also ein erfolgreiches Studium heißt nicht, dass man unbedingt den damit möglicherweise einzuschlagenden Weg gehen muss. Umgedreht heißt es nicht, dass der Beginn eines Studiums und der Abbruch eines Studiums ein grundsätzliches Scheitern des Lebensweges ist. Man gerät an Weichen immer wieder und die zu überlegen, wie man sie schaltet und welchen Weg man dann einschlägt, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Im Studium ebenso wie im echten Leben. Jetzt habe ich den Rest deiner Frage vergessen.
Macht nichts. Ich wiederhole auch gern nochmal. Ja. Ich musste gerade so denken an, wir hatten vor ein paar Monaten Daniel Scholz hier im Podcast zu Gast, auch von der Musikhochschule, der ja spezielle Seminare auch anbietet zum Umgang mit Lampenfieber zum Beispiel oder Auftrittsängsten, aber auch gesagt hat, es gibt tatsächlich auch als Problem unter MusikerInnen den weniger gesunden Umgang mit Stress, zum Beispiel Alkoholmissbrauch, Tabletten hat er auch genannt, dass das wirklich ein Problem werden kann, solche schnellen Lösungen dann einfach zu benutzen. Hast du damit auch zu tun oder wird das weniger an dich herangetragen?
Da ist die Musikhochschule zwar ein Biotop, aber auch in diesem Biotop kommt das vor. Mhm. Und die Menschen, die das betrifft, werden jünger. Mhm. Das hat aber nicht, es ist nicht nur in der Musikhochschule so, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, dass der Missbrauch von sogenannten Genussmitteln, frei verfügbaren Genussmitteln, an jeder Tankstelle, kriegt man das bis rund um die Uhr, das nimmt zu. Und die Menschen werden jünger, die davon Gebrauch machen. Mhm. Und das ist ein Problem auch hier in der Musikhochschule. Mhm.
Ja, das zeigt ja auch, dass der Druck allgemein stärker geworden ist auf diese Generation oder zumindest der empfundene Druck. Ich möchte nochmal, Roland, zu den Maschinen zurückkommen. Da habe ich mich gefragt, gibt es da was Vergleichbares? Also es gibt ja immer diesen wirtschaftlichen Druck des Gewinnemachens. Da wird vielleicht dann auch nicht mehr so viel investiert in Maschinen. Gibt es da ähnliche Phänomene?
Sicher, um möglichst kostengünstig zu produzieren, gängige Praxis, dass man Maschinen möglichst lange mit möglichst wenig Wartung laufen lässt. Wozu das führt, erleben viele von uns regelmäßig. Die Deutsche Bahn ist auch im Grunde dadurch, dass man ehemalige Staatsunternehmen, ich meine, gut, ist immer noch rein in staatlicher Hand, aber es sollte mal fit gemacht werden für die Börse. Ja, und wenn man mit der Infrastruktur Geld verdienen will, dann bleiben manchmal Punkte auf der Strecke. Und nur wenn man kontinuierlich im Rahmen dessen, was sinnvoll ist, in die Instandhaltung investiert, kann man sich darauf verlassen, dass die Maschine, wenn man sich auf die Maschine verlassen muss, auch entsprechend funktioniert. Es gibt Möglichkeiten, im Maschinenbau sprechen wir von Condition Monitoring, dass man kontinuierlich in die Maschine hineinhört, um zu erkennen, wenn sich zum Beispiel in einem Getriebe oder in einem Lager ein Schaden andeutet. Dann kann man, wenn man entsprechend viel Erfahrung mit gleichartigen Maschinen hat, sogar einigermaßen genau vorhersagen, wie lange die Maschine bis zum Ausfall der Komponente vermutlich nur eingesetzt werden kann. Kann dann entsprechend die Stillstandszeiten planen, muss natürlich dann entsprechend reagieren. Oder im Privatbereich muss man sich ja auch halt entscheiden, investiere ich in die Wartung meines PKWs oder meines Fahrrads oder verlasse ich mich halt drauf, dass wenn ich das Fahrzeug brauche und es nicht funktioniert, dann entsprechend schnell Hilfe bekomme. So, und im Moment bei der Bahn sind wir so in dem Bereich, ja gut, wenn es halt nicht funktioniert, dann fällt der Zug halt aus.
Ja, das haben wir alle schon erlebt, würde ich denken. Sehr anschlussfähig für alle. Ja, Prävention war ein wichtiges Stichwort, Vorsorge, das ist ja auch beim Menschen so. Ich würde jetzt aber gerne den Dreh ein bisschen hinbekommen zum positiven Stress. Den gibt es ja auch. Stress hat ja durchaus auch eine Funktion für uns Menschen. Und Corinna, da sind wir wieder bei deinem Fachgebiet, denn der positive Stress, der kann uns ja auch zu sogenannten Flow-Erlebnissen verhelfen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
Ja, gerne. Also schon Hans Selye hat ja unterschieden zwischen Eustress und Distress und gesagt, Stress ist auch das Salz des Lebens. Ohne Stress wären wir also im Prinzip tot. Also kein Stress, die Abwesenheit von Stress, die vollständige Abwesenheit von Stress ist gleichzusetzen mit dem Tod. Insofern ein bisschen Stress ist für uns alle gut, kann uns beflügeln. Und wer kennt das nicht, wenn man lange Dinge vor sich hergeschoben hat, aber eigentlich schon so ein bisschen recherchiert hat, zum Beispiel für eine Hausarbeit oder irgendeine Form von Abgabe, und dann in der Nacht vor der Abgabe oder wenige Tage vor der Abgabe, wenn es also so richtig knapp wird, dann legt man plötzlich so richtig los, hat einen Motivationsschub, merkt auch gar nicht mehr, dass da eigentlich mal so ein innerer Schweinehund war, sondern der ist dann wie weg und man kann das einfach gut machen und ist dann durchaus auch mal im Flow. Das heißt, Zeitdruck kann uns in einen Flow versetzen und Flow erleben, positiver Stress oder Flow, ich würde es ziemlich gleichsetzen. Flow erleben ist das, wenn wir ganz in eine Tätigkeit vertieft sind, dabei gar nicht merken, wie die Zeit vergeht und die Anforderungen scheinen wie für uns gemacht zu sein, sind nicht zu leicht, nicht zu schwer und es wäre nicht Flow, wenn es sich nicht auch noch gut anfühlen würde. Also die Freude an der Tätigkeit ist noch ein ganz entscheidender Faktor im Flow. Genau.
Das wünschen wir uns ja alle, aber wenn ich das richtig verstanden habe, man kann es nicht erzwingen, so ein Flow-Erlebnis, oder? Es kommt oder es kommt nicht, oder kann man es irgendwie begünstigen?
Genau, also es gibt Flow nicht auf Knopfdruck, das wäre schön, aber man kann doch einige Faktoren beeinflussen, um ihn wahrscheinlicher zu machen. Und dazu zählt beispielsweise, dass man sich einen ruhigen Raum sucht, in dem man nicht unterbrochen wird, weil der Flow ein sehr fragiler Zustand ist. Sobald dann das Telefon klingelt, ist man raus aus der Tätigkeit, in die man gerade sehr vertieft war, und viele weitere, also sowas wie sich klare Ziele setzen oder auch, dass man wirklich dafür sorgt, dass die Anforderungen auch zu den Fähigkeiten einer Person passen. Das ist auch was Führungskräfte zum Beispiel ganz gut beeinflussen können. Immer mal fragen, so ist es denn zu leicht, zu schwer, bist du unter- oder überfordert, brauchst du Unterstützung, eine Fortbildung oder andere, die dir bei der Tätigkeit helfen, also so soziale Unterstützung ist auch so was extrem gut funktioniert und aus Stress auch gerne mal Flow machen kann. Also gerade so Situationen, in der ich leicht überfordert bin, die bergen auch ein gutes Flow-Potenzial, wie wir ja vorhin auch schon gehört haben. Und wenn ich dann weiß, ich kann mich auf meine Kollegen und Kolleginnen verlassen und die helfen mir in einer Situation, wo es gerade mal knapp wird, dann kann ich auch viel entspannter in so eine Stresssituation reingehen.
KollegInnen, die einem helfen, wenn es mal stressig wird. Ich habe jetzt gerade so gedacht, Christian, erlebst du das unter Musikstudierenden eigentlich? Sind die solidarisch miteinander oder sind die doch eher jeder in seiner eigenen Blase und gucken nicht rechts und links und Einzelkämpfer?
Sowohl als auch. Also Stichwort Flow-Erleben gibt es natürlich eine ganz spannende Parallele zu Flow-Erleben bei Musikerinnen und Musikern, weil es da viele Faktoren gibt, die das Flow-Erleben vereinfachen oder das Zustandekommen ermöglichen, begünstigen. Also man ist in der Regel in einem ruhigen Raum. Die Frage, ob man das Handy ausschaltet oder doch zwischendrin nochmal einen Status irgendwie abgeben muss, das kann jede Person selbst entscheiden. Aber man beschäftigt sich sehr intensiv mit einer Materie, mit der zu beschäftigen man sich selbst entschieden hat. Und in der Regel arbeitet man an Musikstücken, die eine Passung haben im Bereich der oberen Leistungsgrenze, dass man sagen kann, wenn ich mich darauf konzentriere und die Bedingungen sind gut und ich habe eine gute Anleitung durch meine Professorin, durch meinen Professor, dann sind gute Möglichkeiten oder gute Bedingungen, die ein Flow-Erleben begünstigen. Da gibt es auch umfangreiche Forschung, das ist sehr spannend. Es gibt natürlich Konkurrenz, das ist wie beim Highlander, es kann nur einen ersten Platz geben, egal bei welchem Wettbewerb. Es gibt dann mal zwei erste Plätze oder einen geteilten ersten Platz, aber unterm Strich sind nur die Besten erfolgreich, wie auch immer das dann bemessen wird. Spannend ist es natürlich, wenn Ensemble zusammenspielen. Also klassische kammermusikalische Besetzung, Klaviertrio, Streichquartett. Da ist das dann ja ein Zusammenspiel im besten Sinn. Und das funktioniert in so einem kleinen Ensemble nie ohne ganz, ganz große Rücksichtnahme und Tuchfühlung und Kommunikation, verbal, nonverbal, gemeinsames Üben zwischen den Ensemblemitgliedern. Die dann aber natürlich wieder in starker Konkurrenz sind zu anderen gleich gestrickten Ensembles. Also das ist sehr, sehr eng miteinander verwoben. Und beim Ensemblespiel ist das wirklich ganz toll zu beobachten, wie da die Abhängigkeiten einfach extrem stark sind. Wenn man da ein Streichensemble hat und ich habe mit einem Musiker gesprochen, der ein Viertel eines sehr erfolgreichen Streichquartetts war und der hat gesagt, ich hatte an dem einen Abend bei der Tournee, ich war krank, ich hatte 40 Fieber, aber dann ist es ganz klar, ich muss mit auf die Bühne. Das geht ja dann nicht nur um mich und mein Wohlbefinden, sondern es geht um das Ensemble, das eben auch in Konkurrenz steht. Und da gibt's dann Verträge mit Konzertveranstaltern und. Da ist dann auch Stress da, der einen zum Raubbau an sich selbst zwingt. Und das ist dann die Frage, wie lang das funktioniert. Also wann fängt der Dauerstress an und so.
Ja, das sind wahrscheinlich die zwei Seiten der Medaille. Wenn man das Glück hatte, für sich ein Studium oder einen Beruf zu wählen, das einen wirklich erfüllt, dann ist auch immer die Gefahr da, dass man anfängt, Raubbau an sich selbst zu betreiben, weil man die negativen Auswirkungen des Stress vielleicht irgendwie wegdrückt oder nicht so spürt oder nicht so zulässt oder sie erst verzögert überhaupt sich bemerkbar machen. Ist das so, Corinna? Würdest du das bestätigen?
Also sicherlich ist es so, wenn man in einem sozialen Kontext ist und dann auch eben von außen, von den anderen Anforderungen herangetragen werden, die man will die Leute nicht im Stich lassen, dass das nochmal zusätzlichen Stress erzeugen kann. Genauso wie es natürlich auch sehr unterstützend sein kann, die anderen um sich zu haben. Und dazu vielleicht, wir hatten eben über den Flow gesprochen, den gibt's nicht nur individuell, sondern auch im Team. Das heißt, auch im Team gibt's eine geteilte Erfahrung von Flow, gerade bei Aufgaben, wo man so voneinander abhängig ist, Instrumente, die ineinander greifen. Auch da so das Gefühl, dass alle genau wissen, was wann zu tun ist, dass man genau eingespielt ist. Das ist sowohl in Orchestern oder kleinen Ensembles zu finden, als auch in Sportmannschaften beispielsweise, die miteinander arbeiten oder auch in Arbeitsteams, Studierendenteams, die miteinander kooperieren.
Das ist ja immer dann gegeben, wenn man nonverbal, wenn einfach ganz klar ist, was zu tun ist. Und jeder macht seinen Part und trägt mit und wird mitgetragen, trägt dazu bei, dass das Ziel, um was auch immer es geht, gut erledigt wird. Das kann ein Umzug sein, wenn irgendwie alle wissen, okay, die eine kocht was, der andere trägt was, unten steht das Auto oben. Also das läuft alles einfach und am Ende denkt man, wow, was, alles schon fertig, alles schon drin in dem Auto. Dann kommt die Phase des, uff, jetzt muss man sozusagen, fährt dieses Auto und dann muss man sich nochmal motivieren als Team. Und dann ist am Abend ist das alles wunderbar.
Ja, wenn die Zahnräder gut ineinander greifen.
Ja.
Um diese etwas platte Analogie nochmal anzubringen. Ja. Aber Stichwort Maschine. Es gibt ja tatsächlich auch eine ganz interessante Verbindung. Corinna, du forschst nämlich auch zu Mensch-Maschine-Interaktion. Wie kann das besser laufen? Es gibt ja auch Menschen, die haben Angst vor Maschinen. Oder ich denke vor allen Dingen an Angst vor Computern. Da gibt es ja immer noch einige. Aber du forschst dazu, wie kann man das Verhältnis verbessern? Magst du dazu noch mal was sagen?
Ja, gerne. Ja, also ich war auch ganz begeistert, als ich gehört habe, dass du, Roland, auch hier im Podcast mit dabei bist, weil ich da viele Parallelen sehe. Vorhin ja schon die Analogie mit dem Blech, aber auch zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Das ist ja was, was wir Menschen, also wir integrieren zunehmend Technik in unseren Arbeitsalltag, sei es in Form von Robotern oder in Form von künstlicher Intelligenz, ja auch ganz aktuell, die Large Language Models, die uns auch immer mehr helfen, aber das verändert unsere Arbeitssituation, unsere Arbeitsbedingungen sehr stark, auch wie wir arbeiten, denn plötzlich haben wir Roboter oder Maschinen, die entweder Teile von Aufgaben oder auch ganze Aufgaben übernehmen und unsere eigene Aufgabe ist ganz anders. Als Beispiel die ärztliche Hautkrebsdiagnose ist was ja derzeit von auch immer mehr von Maschinen übernommen werden kann, also mit Hilfe von Bildanalyse oder da gibt's noch viel ausgefeiltere Verfahren, die nicht nur mit Bildern arbeiten, die schon ganz gute Vorhersagen machen können, ob da jetzt eine bösartige Hautveränderung ist oder nicht. Und wenn jetzt ein Hautarzt, eine Hautärztin sich sehr stark identifiziert mit der Kompetenz, Leberflecken diagnostizieren zu können, dann verändert das einfach jetzt das Bild des Jobs. Und immer mehr wird das jetzt passieren, dass verschiedene Dinge übernommen werden. Oder auch bei JournalistInnen. Jetzt plötzlich schreibt ChatGPT Texte super schnell, ziemlich gut. Und auch in verschiedenen Stilrichtungen, wenn man die vorgibt, sodass auch diese Kompetenz des schönen Schreibens oder auch schnell gute Texte produzieren können, nicht mehr so gefragt ist, wie das bislang war. Oder auch PilotInnen, die Flugzeuge fliegen, schwierige Manöver werden auch häufig von Automation übernommen beispielsweise. Oder in der Produktion, um jetzt auch nochmal auf wirklich Maschinenroboter zu sprechen zu kommen, auch in der Produktion kann es sein, dass eben Dinge, die vorher mit der Hand gefertigt wurden, jetzt immer mehr auch von Maschinen übernommen werden oder man direkt mit einer Maschine kooperiert, die einem Dinge anreicht beispielsweise. Und all das verändert unsere Aufgaben und das heißt, wir sollten auch uns Gedanken darüber machen, wie das unser Arbeitserleben, unser Stress, aber auch unser Flow-Erleben beeinflusst, damit wir weiterhin zufrieden sind bei der Arbeit. Denn einerseits ist es ja schön, wenn die Maschine Dinge übernehmen kann, aber wenn wir danach nur noch die langweiligen Hilfstätigkeiten machen oder umgekehrt nur noch die hochkomplexen Dinge für uns übrig bleiben, beides ist eigentlich nicht so wünschenswert, weil bei der Arbeit profitieren wir von einer Vielfalt von Anforderungen und dass wir auch mal, wenn wir gerade sehr viel gedacht haben, sehr komplexe Dinge getan haben, eine leichtere Aufgabe machen können, da sollten wir uns gut überlegen, wie gestalten wir die Aufgaben der Zukunft, die von Maschinen eben übernommen oder unterstützt werden, damit es uns weiterhin gut geht bei der Arbeit.
Ja, Christian, du möchtest dazu was sagen?
Ja, für mich hat das so eine spannende Komponente, weil sich ja gerade sowas umkehrt. Ne? Also wenn man zurückgeht zur Zeit der industriellen Revolution, waren wir wahnsinnig dankbar, dass die einfachen Tätigkeiten übernommen werden konnten. Ne? Also da haben uns die Maschinen die einfachen, lästigen Arbeiten abgenommen und unser menschlicher Geist wurde frei, die komplexeren Dinge zu erledigen. Und jetzt ist so ein Umbruch, der das genau umkehrt. Das ist das, was du sagst, Corinna. Und das ist für uns Menschen eine wahnsinnig große Herausforderung. Wir schaffen eigentlich den Flow, sozusagen diesen Flow-Bereich schaffen wir ab. Und das wird für uns Menschen, für die Gesellschaften, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Weil unser Selbstwirksamkeitserleben, also was ich als Mensch in dem Bereich tun kann, wo ich mich kompetent fühle, das wird zunehmend weniger. Und das führt zu einer Frustration. Nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich. Und wir müssen als Gesellschaft gucken, wie wir damit umgehen. Und das wissen wir noch nicht.
Kannst du das bestätigen, Roland? Oder?
Na, natürlich, wenn die Aufgaben immer anspruchsvoller werden, man kann nur eine begrenzte Zeit maximal konzentriert arbeiten. Es gibt ja ganz viele Vorschriften, die dann Pausenregelungen und so weiter betreffen. weil die Konzentration nachlässt, gibt es zum Beispiel ja ganz strenge Auflagen, was Berufskraftfahrer angeht, wann Pausen zu machen sind. Und eigentlich wird es noch schlimmer, wenn man die Maschine nur noch überwacht. Pilot überwacht eigentlich die meiste Zeit des Fluges nur die Maschine Flugzeug, muss aber jederzeit reagieren können. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum autonomes Fahren noch immer so wenig verbreitet ist. Wenn ich dem Auto nur zugucke, aber letztendlich immer noch die Verantwortung habe, ist es zumindest für mich persönlich nicht interessant. Autonomes Fahren ist erst dann interessant, wenn ich während der Fahrt entweder meine E-Mails bearbeiten kann oder wenn ich wollte lesen oder Fernsehen. Aber solange ich die Maschine, das Auto noch überwachen muss und die Verantwortung trage, ist es für mich persönlich einfacher, ich fahre gleich selber, dann bin ich konzentriert und achte auf den Verkehr und bin nicht überrascht, wenn irgendwas passiert. Und da kommen auf jeden Fall große Umbrüche auf uns zu, wo wir dann auch irgendwann wieder, aber aus anderen Gründen, über Geschichten wie Arbeitszeitmodelle und so weiter reden müssen. Und was dann auch gesellschaftlich irgendwann ein Thema wird, ne, ist, wenn die Aufgaben extrem komplex werden, es wird nicht jeder dazu in der Lage sein, diese maximal komplexen Aufgaben zu lösen. Es hat nicht jeder das Potenzial, Einstein 2.0 zu werden oder Physik, Medizin oder sonst wie ein Nobelpreisträger zu werden. Da sage ich auch ganz klar, da bin ich sehr weit von weg. Wir werden dann irgendwann einen Punkt haben, wo wir uns überlegen müssen, für Deutschland, wie können wir 82 Millionen irgendwie sinnvoll mit Aufgaben versehen. Denn 24/7 Langeweile ist, glaube ich, auch keine gute Lösung.
Und weit weg von Flow erleben, ja. Diese dann 82 Millionen. Denn es ist das, was Corinna vorhin sagte, es geht nicht, wenn wir einfach nur Langeweile haben. Das ist wunderbar, das gibt es heute immer weniger, weil wir mit sogenannten sozialen Medien uns irgendwie die ganze Zeit zuballern. Aber eine ordentliche Portion Langeweile ist ja herrlich. Aber die ganze Zeit Freizeit, nur Urlaub, keine sinnvolle Beschäftigung. Ja, natürlich ist es schön, wenn ganz viele im Ehrenamt arbeiten können. Das ist auch wahnsinnig schön, aber nicht 7/24 und das ein Arbeitsleben lang. Das ist total unbefriedigend. Dafür ist unser menschlicher Geist dann eben doch zu anspruchsvoll.
Ja, wir haben das Bedürfnis alle, dass wir irgendwie gebraucht werden. Das ist so unser Anspruch. Und ein bisschen Langeweile ist hilfreich. Kreativität entsteht häufig in Kombination mit einer gewissen Menge an Langeweile, zumindest, dass ich Luft habe, mich einfach mal anderen Gedanken hinzugeben. Wenn ich auf Anschlag mit einer Aufgabe zu arbeiten habe, werde ich meistens nicht besonders kreativ sein. Kreative, innovative Lösungen lassen sich im Allgemeinen nicht erzwingen. Aber Dauerlangeweile führt wahrscheinlich auch dazu, dass sehr viel Energie in, sagen wir mal, blöde Ideen fließt.
Eine mögliche Gefahr. Aber gut, dass wir... Corinna, du möchtest dazu noch was sagen?
Genau, also dazu oder zu dem Thema mache ich immer in meiner Einführungsvorlesung zur Arbeits- und Organisationspsychologie eine Umfrage unter den Studierenden und frage immer, wenn sie sich vorstellen, sie gewinnen im Lotto und sie hätten jetzt genug Geld, um bis an ihr Lebensende nicht mehr arbeiten zu müssen, würden sie trotzdem weiterarbeiten in irgendeiner Form? Und ja, vielleicht wollt ihr mal raten, was passiert? Wie viele Hände gehen hoch?
Ist am Anfang des Studiums schwierig zu sagen. Also ich denke mal, dass ein Drittel wahrscheinlich sagen wird, würden weiterarbeiten. Ich beobachte zumindest bei unseren Studierenden, dass Leute, die eine Berufsausbildung vor dem Studium gemacht haben, mit dem Wissen, Geld auch im Beruf ist nicht alles, an die Hochschule kommen. Leute, die direkt von der Schule kommen, kriegen große Augen, wenn es heißt, Leute unterschätzt das Thema Arbeitsklima oder Betriebsklima nicht. Denn wenn das Klima nicht stimmt, dann kriege ich kein Gehalt, dann kriege ich Schmerzensgeld.
Ja, genau. Also wenn ich die Frage stelle, was dann passiert, ist, dass eigentlich sogar eher 2/3 bis fast alle Hände in die Höhe gehen, die weiterarbeiten würden, auf irgendeine Art. Also sicherlich vielleicht nicht immer dann einen Fulltime-Job, aber die meisten sagen, sie würden gerne weiterarbeiten unter denen, die ich da befrage. Und das passt auch dazu, also das ist auch eine tatsächliche Studie, die in den USA mal durchgeführt wurde, wo auch 2/3 der erwachsenen AmerikanerInnen sagen, sie würden weiterarbeiten. Und das liegt halt an verschiedenen Funktionen, die die Arbeit auch hat, neben nur Geld verdienen oder Schmerzensgeld. Also klar, so einen Job würde man natürlich niemals weitermachen, sondern sich dann was anderes suchen. Aber daneben stecken ja auch verschiedene Faktoren, wie die Zeit wird strukturiert. Ich habe einen Grund, morgens aufzustehen und nicht einfach liegen zu bleiben und total energielos zu sein den Tag über. Ich habe soziale Kontakte auf der Arbeit, die ich finden kann. Gerade im Erwachsenenleben ist es häufig der Ort, wo man neue soziale Kontakte überhaupt knüpfen kann. Sinn. Wir hatten vorhin außerdem auch das Thema Selbstwirksamkeitserleben, also aktiv sein, sich selber als wirksam erfahren, sich eine Identität geben. Das sind alles Dinge, die die Arbeit für uns bewirkt und weshalb wir eben auch in irgendeiner Form weiterarbeiten würden. Sicherlich würden wir nicht mehr alles mit uns machen lassen und nicht einen fürchterlichen Job haben. Und ohne Frage sind auch die KollegInnen oft das, was die Arbeitszufriedenheit am Ende ausmacht. Also die soziale Situation, das soziale Klima am Arbeitsplatz. Aber generell irgendwas zu tun zu haben, scheint uns schon ziemlich eigen zu sein, dass wir das brauchen.
Das ist doch ein ganz versöhnlicher Gedanke jetzt zum Abschluss, vielleicht auch an alle, die gerade hadern mit ihrem Arbeitsplatz, mit ihrer Arbeit. Und wir haben ja auch gehört, Arbeit oder Studium, das ist auch die Hauptquelle für Stressoren. Andererseits haben wir auch gehört, dass es auch ganz viel für Selbstwirksamkeit sorgen kann, dafür, dass man in Flow-Erlebnisse kommt und einfach spürt, dass man etwas Sinnvolles tut und dass Langeweile in Maßen zwar die Kreativität fördern kann, aber ein zu viel davon definitiv dann auch wieder stressig ist. Wir kommen zum Abschluss. Ich möchte mich bei meinen drei Gästen bedanken für eine sehr interessante Runde, ein sehr spannender Austausch auch über die Disziplinen hinweg und hoffe, dass auch Sie, liebe HörerInnen, ein bisschen was mitnehmen konnten für Ihre eigenen Gedanken zum Thema Stress, dass Sie die ein bisschen springen lassen konnten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge Gedankensprünge wieder dabei sind.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.